Sie hören das Freie Radio Konstanz auf 94,4 MHz und mein Name ist Hans Nagel und ich befinde mich gerade im Gespräch mit Professor Rainer Kohlen vom Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Professor Rainer Kohlen ist gleichzeitig Professor an der Universität Konstanz und ist dort Lehrer für Informationswissenschaft und im Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft. Das kurz nochmal zu für die Leute, die jetzt später zugestiegen sind. Professor Kohlen, Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass die Verlage und die Bibliotheken für die Wissenschaftler und dass die Wissenschaftler eigentlich so, um es ganz konkret zu sagen, dass die Wissenschaftler eigentlich noch etwas bezahlen müssen dafür, dass sie ihre Veröffentlichung machen können. Ich bin immer davon ausgegangen und ich glaube, das machen auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, die denken immer, dass die Wissenschaftler eigentlich davon ganz gut leben können, von der Unterstützung, die sie durch die Verlage erhalten und dann auch sicher ein bisschen Geld dafür bekommen. Aber das scheint ja nicht ganz so locker zu sein, wie ich es gerade aus Ihren Worten entnehmen konnte.
Ja, das ist die besondere Rolle, die man in der Wissenschaft. Wissenschaftler sind natürlich auch Urheber, aber sie haben die doppelte Rolle, dass sie einmal Urheber sind, Autoren, aber gleichzeitig wollen sie auch Nutzer. Man kann nicht in der Wissenschaft Autor sein, kann Wissen produzieren, wenn man nicht auf das Wissen anderer frei zugreifen kann. Deshalb sind Wissenschaftler in erster Linie interessiert, dass sie publizieren, dass andere Leute sie wieder wahrnehmen können. Und das ist eigentlich eine mehr, die immer verbreitet wird, mit dem also auch die Verlage versuchen, ihre Rechte zu rechtfertigen, dass sie sagen, sie sind für die Qualitätskontrolle verantwortlich, das ist das eine. Und zweitens macht man kann nur dann Anreize für Produzenten auch in der Wissenschaft schaffen, wenn man ihnen auch materielle Anreize gibt. Und das ist einfach falsch. Also kein Wissenschaftler, es gibt sicher mal Ausnahmen, aber die Regel ist, dass kein Wissenschaftler für den Artikel, den er in einer Zeitschrift publiziert, irgendein Honorar bekommt. Und die Zeitschriften sind nun mal das entscheidende Mittel, um den wissenschaftlichen Fortschritt zu dokumentieren. Es gibt sicher Leute, die bei der Buchproduktion auch über die Verlage Geld verdienen. Manche sogar schweres Geld verdienen, wenn man so an Lehrbücher in der Medizin, in der Pharmazie denkt, die wirklich in hohen Auflagen produziert werden. Da steht richtig viel Geld am Spiel. Also bei Büchern mag es anders sein, auch wenn dort die Regel, wenn man also 500, 600 Bücher verkauft, dann ist das schon eine große Auflage und dann kriegt man vielleicht 500.000, vielleicht 2.000 Euro mal zurück. Aber der Hochschullehrer...
500.000?
500.000...
500 Euro oder
1.000? 500 Euro oder 1.000, okay. Ja, das wäre schön.
Sorry, dass ich da unterbrochen habe, aber
ja,
das war mir noch
ein bisschen klar, zu hoch, ja. Dass Sie das klargestellt haben. Ja. Das mag sein, dass es bei großen Handbüchern solche Summen tatsächlich mal... Obwohl 500.000 wohl auch kommen. Aber wie gesagt, das ist also nicht der Anreiz für Wissenschaftler. Der Anreiz für Wissenschaftler ist das, was wir nennen, ist der Impact-Faktor. Also welche Wirkung erzielt man mit seiner Information? Und daran werden auch die Zeitschriften gewichtet, wie hoch ihr Impact-Faktor ist, also wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Artikel in der Zeitschrift dann auch wahrgenommen wird. Und das ist übrigens, da kommen wir gleich nochmal zurück auf unser Open Access, einer der wichtigsten Argumente für Open Access, die man den Wissenschaftlern auch, dass man den Wissenschaftlern auch jetzt bekannt machen muss. Natürlich leuchtet jedem intuitiv ein, dass eine Zeitschrift natürlich besser und mehr genutzt wird, wenn sie frei zugänglich ist. Dass die Nutzung nichts kostet, das leuchtet ein und das ist auch durch verschiedene empirische Untersuchungen bestätigt, dass der Impact-Faktor von Zeitschriften höher ist. Also das ist eine Mehr, dass die Wissenschaftler in dem entscheidenden Medium, nämlich Zeitschriften, irgendein Entgelt bekommen. Ganz im Gegenteil, manchmal muss man auch unabhängig von Open Access sogar noch dafür bezahlen. Die zweite Mehr ist, und die ist vielleicht, die aber immer wieder begründet wird, das Urheberrecht dient ja dazu, man schafft, gibt den Urhebern und den Verwertern Rechte, aber nicht als Selbstzweck, sondern im Interesse der Gesellschaft, damit die Autoren Anreize bekommen, damit sozusagen ihr Wissen auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und auch die Verwerter, die Verlage werden mit belohnt, weil sie diejenigen ja sind, die das Wissen über Produkte in die Öffentlichkeit bringen. Das ist also der Sinn des Urheberrechts. Der Urheberrecht ist zwar ein Recht, das die Urheber schützt, aber es wird als Recht, als Gesetz erlassen, weil da das öffentliche Interesse daran ist, Anreize zu schaffen, um damit neues Wissen in die Welt zu setzen. Wissen soll natürlich qualitätsmäßig abgesichert sein. Und das ist die zweite Mehr, die dann reinkommt, dass die Verlage sagen, wir sichern die Qualität. Natürlich stimmt das Argument partiell. Ein renommierter Verlag ist auch für diejenigen, die Wissen nutzen, eine gewisse Garantie, dass das Wissen dort eine gewisse Qualität hat. So wie hier die wissen, was wir hier bei Ihnen im Radio, was Sie jetzt hören, eine gewisse, durch den Anbieter, eine gewisse Qualitätsgarantie vielleicht schon hat. Aber Wissenschaft sorgt im Grunde für sich. Es gibt das Verfahren, was man in der Wissenschaft Peer Reviewing nennt. Das heißt also, Peers, Gleichgestellte, sollen über andere Wissenschaftler urteilen. Also jeder Artikel wird in der Regel von 2 bis 3 anderen Wissenschaftlern begutachtet. Und wenn das begutachtet ist, positiv, können das die Verlage aufnehmen, dann publizieren. Verlage können nicht von sich aus die Qualitätsverfahren bereitstellen. Sie haben nicht die Kompetenz und daher geht eigentlich die Qualitätssicherung von Seiten der Wissenschaft selber. Das war früher vielleicht ein bisschen auch ein Verdienst der Verlage, weil sie das ganze Prozedere, Artikel kommt rein, er muss verteilt werden, an welchen Gutachter, der Gutachter bekommt den Artikel, er muss das dann wieder zurückgeben, also ein ganzes Geschäftsprozesse laufen dort ab. Und das haben dann oft die Verlage in der Tat finanziert, den Prozess der Qualitätssicherung. Aber das ist heute nicht mehr nötig. Wir wissen, wenn wir Konferenzen organisieren, das wird alles über Software abgewickelt. Die Artikel kommen elektronisch rein, der Herausgeber gibt die an den Urheber weiter, der schreibt das elektronischen File rein, also da ist niemand mehr beteiligt. Das machen wir selber. Von daher ist das wieder ein weiteres Argument dafür, wenn wir alles machen, wir produzieren das Wissen, wir müssen oft die Artikel oft schon in einer Form bereitstellen, dass der Verlag das nur noch abdrucken will. Wir beurteilen die Angelegenheit, wir geben es ohne Geld weiter, wir kriegen kein Geld dafür. Dann machen die Verlager natürlich eine gewisse Aufbereitung und Marketing vielleicht noch, obwohl das auch kaum der Fall ist. Und dann müssen wir am Ende alles wieder zurückkaufen. Das ist also ein, und das wird dann mit wirklich sehr hohen Gewinnen der Verlage erwirtschaftet. Große Verlage wie Elsevier haben Umsatzrenditen von 25-30%. Das gibt es nirgendwo in der Wirtschaft. Und alles mit öffentlichen Mitteln produziertes Wissen. Und daher sind wir verstärkt doch eigentlich fast ab Selbsthilfe gezwungen, selber aktiv zu werden. Obwohl, nochmal, wir wollen keinen Gegensatz aufbauen. Wissensökologie, das wäre sozusagen das Prinzip des Open Access, soll kein Gegensatz zur Wissensökonomie sein. Wir wollen das Wissen der Verlage im Boot behalten und dafür brauchen wir eben die angesprochenen Modelle.
Richtig verstehen tue ich es nicht, wieso die Politik, die diese Zusammenhänge ja eigentlich wissen muss und der ist, der auch bekannt sind, warum die dann in so sehr dann doch die Verlagsinteressen unterstützt und auf das Aktionsbündnis eigentlich doch so wenig hört, so wie man das aus den Pressemitteilungen ja entnehmen kann.
Ja, in der Tat.
Haben Sie da eine Erklärung dafür, was da der Hintergrund sein könnte?
Also man kann mehrere Erklärungen natürlich finden, aber zum einen muss man natürlich sehen, dass die Politik vor allem im Rechtsgebiet ein relativ konservatives Verfahren ist. Man braucht relativ lange, um einen Konsens für Rechtsfindungsprozesse zu finden und man reagiert eigentlich in der Gegenwart auf Prozesse, die sich vor 5-6 Jahren abgespielt haben. Und gerade im Internet, in der Umgebung, der elektronischen Umgebung, entwickelt sich alles so schnell, gerade wie erwähnt, mit den Möglichkeiten selber zu publizieren, selber zu organisieren, selber bereitzustellen, dass man das Recht das nicht so recht wahrnehmen kann. Und Juristen verfolgen eigentlich ihren eigenen wissenschaftlichen Werdeprozess, in dem sie unter ganz anderen Bedingungen gearbeitet haben. Aber entscheidender Grund ist sicherlich das Lobbying der Wirtschaft, das da ist. Und das ist eigentlich eine Erfahrung, die man ja auch in der sogenannten Public-Choice-Theorie gut weiß, wie wir im täglichen Leben, jedermann geht auch so vor. Man hört auf die Argumente, die am lautstärksten, am intensivsten, am wiederholtesten vorgetragen werden und von denen man annimmt, dass sie auch Wirkungen und Konsequenzen haben. Und da muss man einfach sehen, dass in der Verlagswirtschaft Millionenbeträge für politisches Lobbying ausgegeben wird, dass sie ständig vor der Tür stehen und dann auch den Wissenschaftlern die Argumente an die Hand liefern, dass die Verlagswirtschaft Arbeitsplätze sichert. Das ist hier ein Riesenfaktor in unserer Volkswirtschaft, dass damit auch Steuereinnahmen natürlich generiert werden. Und die Argumente kommen rein und die glaubt die Politik ohne weiteres, dass es die Wirtschaft ist, die durch ihre Selektionsprozesse Qualitätssicherung betreibt, dass sie die Konkurrenz sozusagen offen hält, Marktprinzip, dass sie um ihre Leser buhlen muss und diese Konkurrenzprodukte, Verfahren sichern die Qualität. Das stimmt aber natürlich alles nicht. Das sind sehr viele Mythen, die da sind, denn wissenschaftliche Publikationen sind eigentlich alles Monopolprodukte. Das ist kein Konkurrenz dort, sondern das Produkt, was der Verlag anbietet, das muss ich dann lesen und habe keine andere Möglichkeit. Aber es ist in erster Linie beides, würde ich sagen, das Lobbying und dann auch die Schwierigkeit, die Juristen haben mit den veränderten Bedingungen, unter denen Wissenschaft heute arbeitet. Wir arbeiten vollkommen im digitalen Umfeld, damit zurechtzukommen. Mhm.
Na gut, das hört sich aber nicht so sehr fortschrittlich an, muss ich ehrlich sagen, ja, dass man also so sehr auf diese Lobby-Leute hört, ja, und
Ja.
meine, sie haben wahrscheinlich nicht als Aktionsbündnis die Mittel, wie vielleicht die Verlage haben, um auch entsprechendes Lobbying zu betreiben.
Nein, natürlich gar nicht. Vor allen Dingen, wir haben in der Wissenschaft nur Argumente, nicht?
Ja.
Und das weiß man, dass Argumente in der Politik zwar gehört werden, aber letztens nicht entscheidend sind, nicht? Sondern sind, denn Interessen setzen sich durch und Politik ist die Fähigkeit, Interessenausgleiche zu schaffen und der sein Interesse am meisten artikulieren kann und der auch vielleicht für die Politik am meisten Konsequenzen hat, der hat recht. Und das Aktionsbündnis ist eine freie Vereinigung und haben überhaupt kein Geld, was zur Verfügung steht. Und das führt zum Teil zu grotesken Situationen, die man sich überlegen kann. Vielleicht nur zwei Beispiele aus der aktuellen Urheberrechtsnovellierung, was man plant momentan. Also zwei Paragraphen, die umstritten sind. Der eine Paragraph betrifft die Bibliotheken direkt. Und dort sieht man zukünftig vor, um die Interessen der Verlagswirtschaft zu sichern. Wollen Sie nicht, dass jedermann in der Universität von seinem Arbeitsplatz das elektronische Material der Bibliothek nutzen kann? Also macht der Gesetzgeber ein Gesetz, das wird so werden, dass Wissenschaftler und Studenten nur an speziell eingerichteten Arbeitsplätzen in der Bibliothek das einsehen können. Also wir haben hier alle Universitäten lokale Netzwerke, unsere Rechner. Und wenn ich in den USA bin, wo ich jetzt ein halbes Jahr war, konnte ich natürlich von zu Hause auf die Materialien dort der UCLA in Los Angeles Bibliothek zugreifen. Nein, wir werden gezwungen, durch das Gesetz an speziell eingerichteten Arbeitsplätze in der Bibliothek reinzugehen. Und was noch grotesker ist, klingt fast wie eine Satire, die Bibliothek darf in ihren Rechnern, die sie da 20, 30 hat, nur gleichzeitig so viel anzeigen, wie sie selber Rechte besitzt. Also wenn sie ein Buch gekauft hat, kann sie das digitalisieren, aber darf es nur einem Studenten anzeigen gleichzeitig. Und wenn jetzt in einem Kurs 20 Leute das einsehen wollen, das können sie ja, dem Rechner ist, dem digitalen Produkt ist eigentlich egal, ob es einmal oder 20 Mal angezeigt wird. Nein, es darf nur einer gleichzeitig. Also solche Gesetze werden entlassen, die, das erkennt man, dem Schutz der Verwertungsinteresse dienen, nicht. Der andere Paragraph ist fast noch gefährlicher und das hat auch in der vorigen Woche dazu eine Entscheidung des Oberlandesgerichts in München gegeben. Aber dieser Paragraph, das ist der 53er Paragraph A, sieht vor, dass die Bibliotheken, die ja bislang für die Informationsversorgung weitgehend zuständig waren, nicht mehr für die digitalen Dokumente zuständig sein dürfen. Sie dürfen nicht mehr, wenn der Verlag, wenn die Verlage ein ähnliches Angebot bereitstellen. Also wenn die Verlage selber online ihre Materialien anbieten, was sie heute tun, und wir können da recherchieren und dann finden wir die Zeitschriften, dann müssen wir 30 € bezahlen oder 20 oder wie auch immer. Es gibt auch schon 70 €. Und das sagt das Gesetz dann, wenn also der Markt, und das ist, haben wir ja am Anfang schon gesagt, wenn der Markt das regelt, dann sollen die Bibliotheken es nicht mehr regeln dürfen. Das heißt, die Bibliotheken werden wieder, wie ihr Name mal sagt, zu Buchbibliotheken. Sie werden aus dem Prozess ausgeschlossen, weil die Verlage das anbieten. Und das ist eigentlich eine Regelung, die wiederum auf die Länder zurückfällt. Dann könnten eigentlich die Länder sich überlegen, wofür brauchen wir eigentlich Bibliotheken?
Ja, da schließt sich ja der Kreis
Da
eigentlich
schließt sich der
fast, ne?
Kreis,
Ja,
nicht? Und
das
wenn
ist
man
ja.
dazu sich noch sich vergegenwärtigt, dass Google und andere, Yahoo und Microsoft genauso dabei sind, sämtliche Bibliotheken zu digitalisieren, also dass auch die Bücher alle digital verfügbar sein werden in Zukunft, dann kann man sich das wirklich fragen, soll nicht das Zusammenspiel von retro-digitalisierten Büchern und Angebote des Marktes das vielleicht besser machen als unsere klassischen Bibliotheken, was ich glaube, es nicht der Fall ist, aber das bietet sich fast als Konsequenz an. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass hinter diesen grotesk anmutenden Entscheidungen wie der Bundesrat vorige Woche vielleicht doch mehr Politik dahinter steht, denn im Grunde muss man ja sagen, das wäre ja ein wahnsinniges Einsparpotenzial, was man hätte, wenn die Bibliotheken sozusagen nicht mehr umfänglich, es gibt 280 Bibliotheken wissenschaftlich in Deutschland und jeder versucht, das ganze Spektrum abzudecken, das brauchten sie dann nicht mehr. Auf die,
Vielleicht gibt es ja auch einen Masterplan.
vielleicht gibt es einen Masterplan, den man noch gar nicht so verdeckt weiß, man muss es mal rausbekommen. Die Entscheidung, die wir wo ich eben angespielt habe, Oberlandesgericht in München hat vorige Woche ganz in dieselbe Richtung entschieden, dass der Dokumentlieferdienst, der in der Wissenschaft bei Studierenden sehr populär ist, das ist Subito erlaubt in den Bibliotheksverbund, dass wenn eine Bibliothek ein elektronisches oder ein Dokument nicht hat, kann er sich über diesen Verbund Subito woanders bestellen. Und das konnte bislang auch nicht nur über Brief oder Fax, sondern auch über E-Mail ausgeliefert werden, also als elektronischer Fall. Das hat das Oberlandesgericht jetzt per Gerichtsurteil in dem Streit zwischen dem Börsenverein, das ist ja die Vertretung des Buchhandels und der Verlage, die haben geklagt gegen Subito und das Oberlandesgericht hat Subito recht gegeben. Subito darf nicht mehr die Dokumente in elektronischer Form über E-Mail versenden, weil, und das ist sozusagen die heilige Kuh des Urheberrechts, wenn man so will, weil durch diesen Versand der E-Mails, also der Dokumente über E-Mail, die normale Verwertung der Verlage beeinträchtigt wird. Und die normale Verwertung, wir erinnern uns aber noch dran, die Verwertung ist ja nur möglich, weil wir ihnen unser Wissen praktisch schenken. Die normale Verwertung ist heute nicht mehr der Verkauf oder die Lizenzierung der Zeitschriften an die Bibliotheken, sondern zunehmend wird der normale Geschäft der Verlage sein, dass sie ihre Materialien online anbieten und jeder kann sich das direkt kaufen. Also sie steigen das Retail-Geschäft ein. Und das bedeutet also Subito, was mit großen öffentlichen Mitteln vom BMBF und der DFG mit vielen, vielen Millionen aufgebaut worden ist, in dem entscheidenden Dienstleistung, nämlich elektronische Files, nicht mehr tätig sein dürfen. Sie dürfen weiter versenden über Post. Und das sagt zum Teil auch unsere Justizministerium. Was wollen Sie denn? Die Versorgung ist doch mit gedruckten Materialien gewährleistet. Ich als Justizministerium habe mein ganzes Studium verbracht, in der Bibliothek zu sitzen und Bücher zu exzerpieren, rauszuschreiben und aus den Büchern oder Kopien zu machen. Sie sehen, ich bin auch Justizministerin geworden. Also man braucht offenbar die elektronische Dokumente, braucht man nicht mehr. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass die Politik eigentlich gar nicht gerecht verstanden hat, wie wir in der Wissenschaft arbeiten. Jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie einen wissenschaftlichen Artikel haben aus dem Naturwissenschaft voller Formeln, die wollen Sie übertragen mit Copy und Paste, das geht nicht, Sie müssen abschreiben. Oder Sie haben einen Artikel, eine lange URL, also einen Link auf eine Website mit 70, 80 und Sonderzeichen drin. Wenn Sie einen elektronischen File haben, klicken Sie an und kommen zu der URL. Und wenn jetzt müssen Sie den abschreiben, um den Link zu haben, fehleranfällig. Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn das nur jeder Wissenschaftler einmal in der Woche tun muss, und das kostet ja Geld, eine Viertelstunde, man kommt auf rund 80, 90, 100 Millionen Euro, die man an Kosten dadurch verursacht, dass die Wissenschaftler sozusagen ihre gedruckten Files nehmen und nicht mehr mit elektronischem Material arbeiten dürfen. Und so regelt unser Gesetzgeber den Umgang mit Wissen und Informationen in der Informationsgesellschaft. Und so heißt das Urheberrecht. Die Novellierung heißt jetzt Urheberrecht für und in der Informationsgesellschaft. Schon stark.
Herr Professor Kuhlen, zum Schluss unseres Gesprächs würde ich trotzdem noch von Ihnen gerne einen kleinen Ausblick hören. Wie meinen Sie denn, dass es weitergehen kann mit dem Aktionsbündnis? Ist denn da für Sie trotzdem noch Land in Sicht, dass Sie da was ändern können und noch was in die Richtung bewirken können, dass es doch vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wie Sie es im Teil skizziert haben?
Ja, man neigt natürlich, das schon drastisch herauszustreichen, als es dann in der Realität so werden wird. Und ich bin selber eigentlich relativ doch eher optimistisch, denn ich bin schon der Ansicht, man wird auf Dauer keine Gesetze erlassen können, die gegen die Interessen und gegen das normative Verhalten in Bildung und Wissenschaft ist. Also Bildung und Wissenschaft ist zu ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft, als dass man in Dauer gegen die Interessen der Wissenschaft vorgehen kann. Und ich glaube, vieles, was jetzt in dem Urheberrecht formuliert wurde und vieles von dem, was die Verlage jetzt durchsetzen, sind eigentlich Rückzugsgefechte. Kannst du fast sagen, Dinosaurier-Phänomene, dass Leute, die sich in der neuen Umgebung nicht anpassen können mit ihren Modellen, irgendwann auch aussterben. Sodass man jetzt sagen kann, sie haben bestimmt jetzt in der aktuellen Situation, hat die kommerzielle Verlagswirtschaft einige, um dieses Krieger-Metapher zu gebrauchen, einige Schlachten gewonnen. Das ist ganz deutlich. Wir haben viele unserer Argumente, werden wir nicht durchsetzen können, obwohl es ist ja noch nicht entschieden. Es gibt ja noch weitere Anhörungen im Juni. Aber es sieht so aus, dass die Politik bei ihrer Richtung, die kommerziellen Interessen zu vertreten, erstmal bleiben wird. Aber auch, das ist ein Zwischenstadium. Was wir jetzt vom Aktionsbündnis natürlich machen, ist, dass wir versuchen, von der nationalen Perspektive wegzukommen. Denn wir sehen deutlich, immer wenn wir Vorschläge machen, die eigentlich für uns sinnvoll sind und die die Wissenschaft braucht, dann wird uns erwidert von der Politik, und das ist auch nicht ganz falsch. Das ist uns durch die EU vorgegeben. Die EU hat Richtlinien gemacht, die müssen wir umsetzen. Und die EU sagt, wir haben internationale Verträge der WTO, der Welthandelsorganisation gemacht, und die wiederum hat von der UN, von der WIPO, das ist die UN-Organisation für intellektuelles Eigentum, gibt es internationale Vorgaben. Und deshalb ist man nicht autonom. Und viele unserer Argumente verpuffen, weil sie immer wieder auf Europa und international verwiesen werden. Deshalb sind wir dabei, dieses Aktionsbündnis auf die europäische Ebene zu bringen. Das heißt also, mit anderen Wissenschaftlern in anderen Ländern Kontakt aufzunehmen, die ja die ähnlichen Probleme haben wie wir. Und dann das Lobbying, was wir ja auch so bezeichnen müssen, auf die europäische Ebene zu bringen, damit die europäischen Vorgaben, die alten, beseitigt werden. Die EU-Richtlinie ist von 2001, ist entstanden, vielleicht 1995, 98 sind die ersten Gedanken entstanden. Und das 10 Jahre sind im Internetwelt Jahrhunderte. Und das ist nicht mehr richtig, was damals formuliert wurde. Und daher wird dieses Aktionsbündnis, dass wir zunächst nur gedacht haben, das wäre eine vorübergehende provisorische Sache von einem Jahr, dann ist das erledigt, wird wohl eine dauerhafte Einrichtung bleiben in der europäischen Ebene. Und wir können eigentlich auch in Deutschland vermuten, dass diese Auseinandersetzungen noch einige Jahre weitergehen werden. Vielleicht auch noch mehr auf den Publikumsmärkten, das haben wir gar nicht angesprochen. Die Politik und die Wirtschaft interessiert natürlich mehr Privatkopie, Musik, Download, File-Sharing-Systeme, Entlöhnung, Vergütung von Urhebern, während die Probleme von Bildung und Wissenschaft nicht so, wie wir es heute jetzt in dem Gespräch gemacht haben, steht für die natürlich nicht so im Zentrum. Aber nochmal, auf die Dauer bin ich eigentlich nicht pessimistisch. Wir haben vermutlich jetzt einige Auseinandersetzungen nicht zu unseren Gunsten entscheiden können, aber nochmal, auf Dauer wird man keine Urheberrechtsgesetze gegen die Interessen von Bildung und Wissenschaft machen können.
Herr Professor Kuhl, ich danke Ihnen für das Gespräch.